Ja, wir dürfen wieder Platz nehmen. Die Kinderbetreuung findet doch statt, also ihr dürft euch auf den Weg machen, die Kleineren, die Vorschulkinder dürfen in die Kinderbetreuung. Und wir wollen uns hier mit einer Person oder Hauptperson der Apostelgeschichte beschäftigen. In der Apostelgeschichte gibt es quasi zwei personelle Schwerpunkte. Es gibt einmal den Petrus, der ist hauptsächlich so in den ersten 12 Kapiteln die Hauptperson, und danach geht es um den Paulus, der macht quasi den ganzen Rest der Apostelgeschichte aus. Natürlich ist der Heilige Geist die absolute Hauptperson und Gott, unser Vater in Jesus Christus natürlich auch. Aber es gibt menschlich zwei Hauptpersonen in der Apostelgeschichte. Wir werden uns heute mit Petrus auseinandersetzen und in 2 Wochen dann mit Paulus. Wisst ihr, und ich denke, ihr werdet mir recht geben, man sieht häufig die Person in ihrer, ja, wie soll man sagen, als Produkt ihrer Entwicklung. Ein Beispiel. Wir haben hier die Angela Merkel, die jetzt leider nicht zu sehen ist. So, jetzt, genau. Also, die Angela Merkel sehen wir als Politikerin. Wir sehen sie als Bundeskanzlerin. Wir sehen sie aber oder nehmen sie häufig nicht wahr als Ehefrau, weil sie ganz selten auch für unser Verständnis ganz selten mit ihrem Mann zu sehen ist. Wir sehen sie auch nicht als Hausfrau. Man muss schon ein bisschen googeln, dass man merkt, dass die Angela Merkel beim Einkauf immer ihre Tasche selber trägt. Das ist ein ganzer Haufen von Bodyguards, schwärmen überall aus, aber sie sagt, ich trage meine Tasche selber, ich zahle selber. Ja, und bar. Also kennen wir nicht, nehmen wir nicht so wahr. Aber ist so. Und wir wollen uns heute den Petrus genauer anschauen. Und wir werden sehen, dass der Petrus sehr, sehr menschlich ist. Und wir werden uns zum Teil mit ihm, zum großen Teil mit ihm identifizieren können. Und wir werden sehen, wie göttlich Jesus mit ihm umgeht. Wir werden diese beiden Dinge wahrnehmen können. Die Menschlichkeit des Petrus und die Göttlichkeit des Jesus. Und unser erster Punkt ist ganz einfach. Jesus begegnet den Simon Petrus. Ich werde die Bibelstellen zu Anfang immer so anstrahlen. Ich werde nicht auf jede Bibelstelle wörtlich eingehen. Ich werde sie kurz erwähnen, und wer dem folgen möchte, kann sich die abfotografieren, aufschreiben oder wie auch immer. Ja, also damit ihr mir folgen könnt. Hier sind es nur 3, auf der nächsten Folie sind das dann etwas über 10. Also, wir lesen von der ersten Begegnung, das ist meine Überzeugung, von Jesus und Simon in Johannes 1, Vers 40. Und dort lesen wir und wird uns beschrieben, dass Simon einen Bruder hat, den Andreas, und der Andreas folgt zuerst Jesus nach. Und dann geht er, findet seinen Bruder und sagt zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Wir haben den Messias gefunden, komm und schau dir das mal an. Und dann kommt Andreas mit Simon Petrus zu Jesus, und Jesus sagt dann zu ihm folgende Worte, Jesus sieht ihn und sagt zu ihm, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst jetzt nicht mehr Simon, sondern du sollst jetzt Kephas heißen, Felsen. Auf dir will ich dann, sagt er an einer anderen Stelle, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Und das ist ganz interessant. Also jetzt begegnen sich hier diese beiden Personen, und vielleicht sind sie dann bis zum Abend zusammen geblieben. Ja, Simon ist dann da bei Jesus, beobachtet ihn, schaut, hört ihm zu. Ich weiß nicht, was dann weiter gewesen ist. Am Abend, aber ganz normal, geht er wieder zurück nach Hause. Was soll er auch sonst machen? Er hat eine Familie zu Hause. Er ist verheiratet. Wir wissen nicht genau, ob seine Frau lebt, aber wir wissen, er hat eine Schwiegermutter. Und er hat Leute, für die er sorgen muss. Und er hat ein Gewerbe. Er muss Geld verdienen für diese Menschen. Diese Dinge kennen wir von Simon. Dann lesen wir von einer nächsten Begegnung zwischen den beiden, zwischen Jesus und Simon, und die finden wir im Markus Kapitel 1. Und dort lesen wir dann, Jesus geht am See von Galiläa entlang, und dann sieht er dort, wie Leute am Fischen sind. Und das ist Simon und sein Bruder Andreas. Die sind im Boot und sind am Fischen. Und wir kennen das auch gerade aus der Bibel, dass wenn gefischt wird, dann war das meistens noch sehr, sehr früh. Es war so dämmerig dunkel noch. Ja, dann hat man gefischt, ansonsten war das kaum möglich, etwas zu fangen. Also, es ist sehr früh am Morgen, und sie werfen ihre Netze in den See, denn sie waren fischen. Und Jesus sprach dann zu ihnen, Vers 17, folgt mir nach. Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Das ist schon beeindruckend. Also Jesus muss eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein, dass er einfach Menschen ruft und die Menschen sagen, ja, es lohnt sich, ich gehe mit. Ich gehe mit Jesus. Ich gehe, ich folge ihm nach. Ich lasse alles stehen und liegen, ich gehe mit. Und ich stelle mir die Frage, und ich denke mal, dass es so gewesen ist, ich denke nicht, dass Petrus wusste, worauf er sich da einlässt. Ich folge Jesus nach. Vielleicht war es für ihn einfach im ersten Moment eine willkommene Abwechslung. Da ist jemand wie Jesus, den hatte er schon einmal kennengelernt. Vielleicht hat er schon eine Ahnung, was das für eine besondere Persönlichkeit hat. Ich gehe einfach mit. Vielleicht war es nur ein Tag. Ich gehe einfach mit bis zum Abend, ist eine willkommene Abwechslung. Abends bin ich wieder zu Hause und am nächsten Morgen kann ich ja weitermachen. Meine Arbeit läuft mir ja nicht weg. Ja, die Fische bleiben immer noch im See. Vielleicht fischt ein anderer ein bisschen mehr. Es ist aber kein Problem. Morgen mache ich dann weiter. Es wird dann auch so gewesen sein, die werden gleich feststellen, worauf ich hinaus will. Da verbringen sie diesen Tag zusammen, sie erleben viele tolle Dinge. Da ist zum Beispiel an diesem Tag, Jesus lehrt in der Synagoge und alle staunen darüber. Die Lehre ist so anders, die Lehre ist so besonders. Und dann ist in dieser Synagoge ein Mensch, der ist von einem bösen Geist befallen. Und dann erleben sie es, wie dieser böse Geist sich Jesus unterordnen muss. Und Jesus sagt zu ihm, du schweigst, und er schweigt, und du fährst aus, und er fährt aus. Das ist beeindruckend, das ist faszinierend. Und am Abend kommen sie dann in das Haus von Petrus, und die Schwiegermutter ist krank, und Jesus heilt diese Schwiegermutter. Und dann geht es weiter, da kommen ganz viele andere Kranke dazu, zu diesem Haus, und auch diese Menschen, Jesus heilt sie alle. Ein ganz besonderer Tag, ein ganz besonderes Erlebnis, was Petrus hier mit Jesus gehabt hat. Doch dann ist irgendwann alles vorbei. Am nächsten Morgen ist es schon wieder ziemlich ernüchternd. Ja, dann passiert nicht mehr so viel ganz Besonderes. Jesus lehrt dann nur, aber dann gewöhnt man sich schon wieder. Und dann ist Petrus auch wiederum in seinem Alltag zurückgekehrt. Irgendwann ist er wieder zurück zu seinem Zuhause, zurück in seinen Alltag, zurück zu seinen Netzen, zurück zu seinen Fischen. Und dann lesen wir in Lukas, wie Jesus noch eine Stufe weitergehen muss, um Petrus endgültig zur Nachfolge zu bewegen. Lukas 5, Vers 1. Ja, und wenn ihr diesen Bericht gerade in Lukas genau lest, dann werdet ihr feststellen, und ich werde euch gleich mal darauf aufmerksam machen, das sind zwei unterschiedliche Dinge, wo Jesus beginnt. Also eigentlich sind das hier drei Begegnungen. Die erste, wo Andreas ihn hinführt, die zweite, wo sie morgens ganz früh am Fischen sind, und die dritte, wo sie dann schon fertig sind mit Fischen und ihre Netze waschen. Aber diese dritte, da wird quasi der Simon Petrus endgültig zur Nachfolge bewegt. Und wir lesen dort im ersten Vers, dass Jesus am See Genezareth steht und er ist dabei zu predigen. Jetzt sind die Leute alle aus ihren Häusern rausgekommen und sie bedrängen ihn. Ja, sie sind um ihn und er weiß nicht wohin, weil er kann nicht vernünftig reden mit ihnen. Und dann ab Vers 2, und dann sah er zwei Schiffe am Ufer liegen und die Fischer waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Also wir merken hier, das ist eine andere Uhrzeit. Ja, also bei dem einen war es ganz, ganz früh am Morgen, sie waren im Fischen und hier ist es schon, schon relativ fortgeschritten. Sie sind ausgestiegen aus ihren Schiffen und sie waschen ihre Netze und die Menschen sind auch wach geworden. Sie haben ihre ersten Arbeiten erledigt, sie sind dabei, auf Jesus zu hören. Vers 3 dann. Da stieg er in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Ein bisschen weiter wegzufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Und als es zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil ich dich respektiere, auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Es war nicht ausgelegt für so viele Fische. Da winkten sie die Gefährten, die am anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Und jetzt kommt was ganz Besonderes. Als aber Simon Petrus das sah, als er das beobachtet hat, fiel er zu den Knien Jesu nieder, und ich denke mal, das war noch mitten im Schiff, fiel er zu den Knien von Jesus nieder und sagte, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die um ihn waren, wegen des Fischzugs, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren, die hatten zusammen ein Gewerbe. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Hier ist es dann endgültig. Von einer Begegnung, von einem Kennenlernen zu über einen spannenden, ereignisreichen Tag mit vielen Predigten, Wundern und viel Staunen über die Macht Jesu hin zu einem letzten Ereignis, einem, das zu einer endgültigen Entscheidung führt. Und das Besondere an dieser dritten Begegnung, an dieser dritten, ja quasi finalen Begegnung zwischen Jesus und Petrus, Simon erkannte: Ich habe den Messias in meinem Boot. Ich habe Gott in meinem Boot und ich bin ein Sünder. Und das verträgt sich nicht. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Wir beide vertragen uns nicht. Wenn der weiter in mir bleibt, dann werde ich vergehen, dann werde ich sterben müssen. Das hat Simon erkannt. Das hat Simon an dieser Stelle verstanden. Und er sagt, hat Angst, große Angst. Und Jesus sagt dann zu ihm: Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Folge mir. Ich habe etwas vor mit dir. Ich habe eine Aufgabe für dich. Und an diesem Punkt ist es dann soweit, hier verlassen sie ihren Alltag, sie verlassen ihre Umgebung, ihre Familien, sie verlassen Hab und Gut, sie verlassen sogar den größten Fang ihres Lebens. Das wäre vielleicht das Ende all ihrer Probleme, aber sie lassen alles stehen und gehen und folgen Jesus nach. Sie sollen einfach nur mit Jesus sein, sie wollen mit ihm sein, sie folgen ihm. Sie wollen eine Aufgabe übernehmen, eine Aufgabe, die Ähnlichkeit hat mit dem, was sie bis jetzt getan haben. Bis jetzt haben sie Fische gefangen und jetzt sollen sie Menschen fangen. Und hier können die meisten von uns sich mit Petrus identifizieren. Wir wurden auch mal an irgendeinem Punkt unseres Lebens mit Jesus bekannt gemacht. Es kann sein, dass wir bekannt gemacht wurden mit Jesus durch unsere Familie, durch Andachten, die zu Hause gelesen wurden, dadurch, dass unsere Eltern uns in die Gemeinde mitgenommen haben. Wir wurden mit Jesus bekannt gemacht. Vielleicht war es durch die Kindergruppenleiter, ja, dass sie dann einfach in der Kinderstunde versucht haben, uns Jesus zu erklären. Vielleicht war es ein Freund, der uns mitgenommen hat und gesagt: Komm, da gehst du einfach mal hin. Komm einfach mal mit mir. Schau dir das einfach mal an. Und dann hast du Jesus einmal kennengelernt und bist dann vielleicht auch zurückgegangen in deinen Alltag. In dort, wo du es gewohnt warst zu sein. Dann kommt aber ein Punkt, wo wir ihn erlebt haben, wo wir Jesus erlebt haben, wo wir das Besonderheit, die Kraft, die Majestät Jesu erlebt haben, wo uns das Wort Gottes berührt hat, wo uns vielleicht Lieder, die hier vorne gesungen werden, wo sie uns berührt haben, wo sie uns wirklich bewegt haben im Inneren, wo wir gesehen haben, okay, da ist irgendwas, das ist was Besonderes und das berührt mich. Vielleicht haben wir selbstlose, veränderte Menschen kennengelernt. Menschen, die bereit sind, anderen zu dienen, ohne etwas dafür zu bekommen. Das ist faszinierend. Das bewegt und beeindruckt uns. Oder wir haben es erlebt, dass ein Gebet erhört wurde. Auch das ist etwas ganz Besonderes, was wir erleben dürfen. Und wir haben gestaunt. Wir waren begeistert, wollten es immer mehr erleben, aber wir haben immer wieder erlebt, wie dieses Staunen über Gott und dann der Alltag, wie uns das einfach so ein bisschen auseinandergezogen hat, wo Ernüchterung eintrat und wo wir wieder quasi auf den Boden der Tatsache zurückgeholt wurden. Dann aber kam der Tag, an dem wir verstanden und erkannt haben: Ich bin ein Sünder. Ich brauche Errettung. Und da ist Gott und er ist heilig. Und wir beide werden uns nie treffen. Wir kommen nie zusammen. Wir werden nie zueinander finden. Es geht nicht. Ich kann nicht zu Gott, weil er heilig ist und ich ein Sünder bin. Wir beide vertragen uns nicht. Und wenn ich zu ihm will, dann muss ein Wunder geschehen. Dann muss ich von meiner Schuld, von meiner Sünde befreit werden. Ich muss sie irgendwie loswerden. Und dann kam die rettende Aussage Gottes: Fürchte dich nicht. Ich kenne den Ausweg. Ich weiß, was du tun musst. Ich werde dich vor mir retten. Ich werde dich vor mir retten. Von meinem Zorn werde ich dich retten. Komm mit mir, ich habe eine Aufgabe für dich. Und Petrus ist uns allen da sehr ähnlich. Petrus ist dort sehr menschlich und Jesus sehr göttlich. Er rettet. Das ist eine wunderbare Situation, die wir oder die meisten von uns schon erlebt haben. Jesus begegnet uns. Jesus berührt uns. Jesus bewegt uns. Jesus errettet uns. Und wir gehen weiter. Jetzt ist Petrus schon eine ganze Zeit lang mit Jesus unterwegs. Und es fällt auf, der Petrus hat eine ziemlich anstrengende Persönlichkeit. Petrus ist ziemlich vorlaut. Schweigen gehört nicht zu seinen Stärken. Es sind einige Wesenszüge, die manchmal durchaus anstrengend sind. Er hat eine Persönlichkeit, die sich immer in den Vordergrund drängt. Das ist so ein richtiger Egozentriker. Ja, also wenn ich da bin, dann dreht sich alles um mich. Das ist so quasi, wie wir Petrus kennengelernt haben in der Anfangszeit. Wie hält Jesus das mit ihm aus und wird es nicht mal Zeit, dass sich da was ändert? Also das wollen wir einmal beobachten, diese Persönlichkeit des Petrus, wie sich die Persönlichkeit dann irgendwie verhält und wie es dann auch ist, nachdem der Heilige Geist in sein Leben gekommen ist und quasi Petrus quasi ein neues Leben erfährt. Und wir beobachten das, dass Jesus einmal dem Petrus begegnet, aber, und ich werde das gleich erklären, er verbiegt nicht seine Persönlichkeit. Er verbiegt nicht seine Persönlichkeit. Und wir werden gleich feststellen, was ich darunter verstehe. Also wir wissen es, Petrus ist immer irgendwo in der ersten Reihe. Wenn einer anfängt zu reden, dann ist es meistens Petrus. Wenn man nach der allgemeinen Meinung fragt, wer antwortet? Petrus. Und wir kennen das zum Beispiel aus Johannes 6. Da sprach Jesus zu den Wölfen, was wollt ihr auch weggehen? Wer antwortet? Petrus. Nein, wir gehen nirgendwo hin. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir bleiben bei dir. Dann ist er auch ziemlich von sich eingenommen, der Petrus. Ja, der weiß, dass er gewisse Dinge gut kann. Er weiß es sogar besser als andere. Zum Beispiel gibt es eine Situation in Matthäus 16, da hat er gerade quasi eine mit der Aussage so richtig ins Schwarze getroffen. Er hat so etwas gesagt, wo Jesus ihn so gewürdigt hat und sagt, das haben dir nicht Fleisch und Blut offenbart, der Vater im Himmel war es, der dir das gesagt hat. Und dann kommt das wieder zu einer Situation, da nimmt Petrus den Jesus beiseite, wir lesen das in Vers 22, und fängt an, ihm zu wehren und spricht, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Und wir merken hier, wie ein einfacher Mensch versucht, mit dem Schöpfer des Universums auf Augenhöhe zu reden. Herr, pass auf dich auf, das widerfahre dir nur nicht. Ja, das tue nicht. Wo er sich wirklich etwas zu viel herausnimmt, wo er sich dort zu hoch gibt, zu hoch stellt. Er fühlt sich auch den anderen überlegen. Matthäus 26, da sagt Petrus und spricht zu Jesus, wenn auch alle von dir weg Abschied nehmen, wenn auch alle von dir weggehen, wenn alle Anstoß nehmen an dir, so werde ich niemals an dir Anstoß nehmen. Ich werde immer bei dir bleiben. Ich nicht, ich gehe nicht weg. Johannes 13, Petrus spricht zu Jesus, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Ich bin bereit, alles für dich zu geben. Mein Leben werde ich für dich lassen. Dann haben wir eine Situation in Johannes 13, da will Jesus den Jüngern die Füße waschen. Ja, er geht wirklich von einem Jünger zum anderen und wäscht einem jeden die Füße. Und irgendwann kommt er dann zu Petrus. Und wir lesen dann ab Vers 6, da sagt Petrus zu Jesus, Herr, du wäschst mir die Füße? Und das impliziert, nein, das willst du nicht tun, das lasse ich nicht zu. Und dann antwortet Jesus zu ihm und sagt, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später verstehen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus sagt zu ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Wenn es darum geht, dann komplett, dann wasche mich ganz. Und hier merken wir wieder etwas von seinem Wesen. Immer so diese vorlaute Art, erst zu reden, dann zu denken. Ja, das ist so das Typische, was wir bei Petrus beobachten können. Dann lesen wir aber auch, dass Petrus ziemlich mutig ist. Beeindruckend mutig ist. Manchmal würden wir sagen, waghalsig. Also ein bisschen übertrieben mutig. Zum Beispiel haben wir die Situation, wo Jesus auf dem Wasser geht. Ja, hier auf dem Bild so ein bisschen angedeutet. Jesus geht auf dem Wasser was ist mit Petrus? Alle Jünger sind sie ruhig im Boot. Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf dem Wasser zu kommen. Ich will auch auf dem Wasser gehen. Befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu gehen. Und Petrus geht auf dem Wasser. Nicht lange, aber er geht. Es funktioniert. Petrus geht auf dem Wasser. Dann haben wir eine Situation, da wird Jesus gefangen genommen. Ja, Jesus wird gefangen genommen von ganz vielen Soldaten und sie haben Schwerter, die haben Speere, was man so alles hat. Sie haben Stöcke, um auf Abstand zu halten und so weiter, Stöcke, um irgendwie einzugreifen. Was macht Simon? Er hat ein Schwert. Und wir lesen da in Johannes 18, da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hätte er es gekonnt und hätte er getroffen, er hätte ihm den Schädel gespalten. Hat aber nicht, war nur ein Ohr. Ein Ohr abgeschnitten. Ziemlich sinnlos, ziemlich, naja, aber so ist Petrus. Da ist eine Situation, muss irgendwas gemacht werden und wir versuchen es mal, wir machen einfach mal irgendwas. Wir tun es. Er hat nicht abgewartet, einfach drauf los. Dann geht die Situation weiter, alle laufen sie weg, alle sind sie irgendwo verstreut, alle verstecken sie sich. Was macht Petrus? Läuft auch erstmal weg, aber dann folgt er ihnen und wir lesen dann weiter in Matthäus 26, er folgte ihnen von Ferne bis zum Hof des hohen Priesters. Dann geht es weiter, er ging hinein in den Hof und dann geht es weiter und er setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang der Sache zu sehen und wärmt sich am Feuer. Ganz nah am Geschehen. So mutig muss man erstmal sein. Also zu folgen auf Entfernung, kein Problem. Sogar reinzugehen in den Hof des hohen Priesters und dann sich irgendwo zu verstecken hinter irgendeinem irgendwas, auch kein Problem. Aber sich mitten reinzusetzen, so da, wo alle anderen sitzen, das war schon extrem mutig. Ein bisschen leichtsinnig, aber trotzdem mutig, würden wir behaupten. Er war Jesus in dieser Stunde sehr, sehr nah. Und jetzt wollen wir einmal beobachten, was war oder was ist geschehen, nachdem Jesus den Petrus durch die Innewohnung des Heiligen Geistes, quasi durch die endgültige Wiedergeburt, was dann mit ihm passiert ist? Was ist mit ihm geschehen? Wie verhält er sich danach? Ist Petrus dann völlig anders geworden? Das meine ich mit der Verbiegung seiner Persönlichkeiten. Ist das nach der Innewohnung des Heiligen Geistes plötzlich eine ganz schüchterne, in sich gekehrte Person geworden? Es ist so ein ganz zurückhaltender, ganz schüchterner, so, ich bin jetzt vom Heiligen Geist erfüllt, ich bin jetzt anders, ganz anders geworden als vorher. Das wollen wir einmal beobachten. Wir lesen zum Beispiel, dass er immer noch als Erster das Wort ergreift. Wenn das zu reden gilt, Petrus ist Erster, ich rede. Er spricht zuerst. Apostelgeschichte 1, Vers 15, da sind sie mit 120 Personen zusammen, da könnten viele reden. Wer spricht? Petrus. Petrus redet weiter. Petrus ergreift das Wort. Einige Kapitel weiter, da ist eine völlig neue Situation. Eine riesengroße Menschenmenge, mehrere tausend Leute, sind erstaunt über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann lesen wir in Kapitel 2, Vers 14, da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, sind 12 Personen, die dort stehen. Er hob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer, von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte. Wer spricht? Wieder Petrus. Wenn einer zu reden hat, wenn einer reden soll, dann macht das Petrus. Petrus ergreift immer wieder, ist hier in Anführungsstrichen immer noch ziemlich vorlaut. Aber jetzt mit einer Autorität, jetzt mit einer Aufgabe, jetzt befähigt vom Heiligen Geist. Erfüllt vom Heiligen Geist, fängt er hier an zu reden. Er ist auch mutig darin, neue Wege zu beschreiten. Einige Kapitel weiter, Apostelgeschichte 9, einige Wochen, einige Monate, vielleicht Jahre weiter. Da gibt es so eine Situation, es hat noch niemals jemand einen Toten auferweckt von den Jüngern. Sie haben alle Kranke geheilt, oder zumindest die meisten. Sie waren immer wieder dabei. Jetzt ist es aber so, Jesus ist nicht mehr da. Die Tote wurden seitdem nicht mehr auferweckt. Und da ist aber jemand gestorben. Da ist jemand gestorben, die Tabitha ist gestorben. Sie ist tot. Und jetzt trägt man das an ihn heran und er könnte jetzt sagen, tut mir leid, also ich glaube nicht, dass ich dazu die Autorität habe und die Macht habe. Aber nein, er geht hier, beschreitet hier neue Wege. Er tut etwas, was aktuell noch niemand getan hat von den Jüngern. Er geht in den Raum. Wir lesen dann Vers 40. Da ließ Petrus alle hinausgehen, so wie er es bei Jesus gesehen hat, wie er es bei Jesus mitbekommen hatte. Dann kniet er nieder und betete. Dann wandte er sich an den Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf. Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen und als sie den Petrus sah, da setzte sie sich auf. Da war sie wurde sie lebendig und war bereit zu dienen. Und dann gibt es eine weitere Situation, da suchte Gott jemanden, der so mutig gewesen ist, als Jude den Heiden das Evangelium zu bringen. Das war eine Situation, eine Aufgabe, die extrem viel Mut benötigte. Genau, danke. Ja. Die extrem viel Mut benötigte. Und wer war für diese Aufgabe gut genug oder mutig genug? Petrus. Und wir lesen es, die Stelle habe ich jetzt nicht, aber wie gesagt, Petrus hat dort den nötigen Mut und den nötigen, ja, vielleicht Abenteuergeist gehabt, um das zu tun. Was also auffällt, was uns im Leben von Petrus auffällt: Petrus war eine Persönlichkeit mit einigen Schwächen. Er war nicht ganz einfach. Er war mitunter ziemlich anstrengend. Jesus nimmt aber genau diese Persönlichkeit und lässt sie genau so, wie sie ist. Und das meine ich mit diesem Nicht-Verbiegen. Jesus nimmt diese Persönlichkeit und lässt sie genau so, wie sie ist. Er verändert sie nicht. Das, was er aber tut, er nimmt das Sündige weg aus dieser Persönlichkeit. Und das ist ein ganz gravierender Unterschied. Die Persönlichkeit bleibt, aber die Sünde nimmt Jesus da weg. Die Sünden entfernt er aus dieser Persönlichkeit. Das Egozentrische, das Ich-Bewusstsein, das Ich-Zentriert-Sein, das nimmt er weg. Die Persönlichkeit bleibt. Die Persönlichkeit, so wie sie ist, bleibt dort. Die sündigen Motive, die nimmt Jesus weg. Die entfernt er. Die werden quasi ausgeschält und abgeschält. Alles andere bleibt so. Jesus verbiegt seine Persönlichkeit nicht, sondern er gebraucht sie. Er gebraucht den Petrus so, wie er ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip für uns. Ein ganz, ganz wichtiges Prinzip für uns. Jeder von uns ist eine individuelle Persönlichkeit mit Stärken, aber auch mit Schwächen. Jeder von uns ist eine Persönlichkeit mit Stärken und mit Schwächen. Und diese Persönlichkeit will Jesus nicht verändern. Er hat dich so geschaffen. Er hat dich so geschaffen. Er will dich so behalten. Er will dich gebrauchen, so wie du bist. Aber, und das ist ganz wichtig, wir brauchen Veränderung. Es ist ganz wichtig, dass wir Veränderung erfahren. Und die Veränderung ist, dass Jesus die Sünde wegnimmt. Die Sünde wegnimmt, das sündige Wesen wegnimmt. Dass er das, was in dir an sündigen Motiven ist, dass er das entfernt. Du darfst bleiben, wie du bist, aber die Sünde muss entfernt werden. Von der Sünde musst du befreit werden. Er will dich von der Sünde reinigen und das nicht nur bei der Wiedergeburt, sondern tagtäglich in deinem Alltag. In deinem Alltag will er sündige Motive entfernen und dich von sündigen Motiven befreien. Wenn du vorlaut und egozentrisch bist, dann kann Jesus es sehr gut benutzen. Dann kann Jesus es sehr gut gebrauchen. Dann hat es etwas Gutes. Nur die Sünde, sie muss weg. Die Sünde, das sündhafte Denken und Verhalten muss entfernt werden. Alles andere darf so bleiben. Wenn du schüchtern und scheu bist, wenn du sehr, sehr zurückhaltend bist, dann bist du deswegen nicht weniger wert. Nur die Sünde, die muss dann weg. Die muss nach wie vor weg, wie bei jedem anderen. Die Sünde muss weggenommen werden. Alles andere darf so bleiben. Und Gott kann ganz viel mit dir anfangen. Vielleicht muss die Menschenfurcht weg, sodass du dich zu etwas mehr ermutigt siehst. Wenn du nur am Meckern bist, ein ewiger Nörgler, immer nur das Haar in der Suppe siehst, ich weiß nicht, was daran Gutes ist, aber irgendwas Gutes ist trotzdem in dir. Nur die Sünde muss weg. Das Sündhafte muss weg. Wenn du nicht reden kannst, nicht hier auf der Kanzel und auch sonst nicht vor anderen Menschen, im Umgang mit anderen Menschen, wenn Jesus dein Denken von der Sünde befreit, wenn du von der Sünde befreit wirst, erlöst bist, dann gibt es im Reich Gottes ganz, ganz viel für dich zu tun. Glaub mir. Deswegen an jeder von uns eine individuelle Persönlichkeit mit Stärken und Schwächen. Und Jesus will dich gebrauchen. dich als Persönlichkeit. Er will dich nicht verbiegen, sondern er will nur die Sünde wegnehmen und dich so gebrauchen, wie du bist. Aber die Sünde, die muss weg. Die Sünde muss Jesus entfernen. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was wir bei Petrus sehen können, was wir bei ihm beobachten können. Die Persönlichkeit bleibt, die Sünde wurde entfernt. Dann gehen wir weiter. Wir wollen uns einen Bereich in der Entwicklung des Petrus noch anschauen. Und zwar haben wir hier die Begegnung von Jesus und dem Simon. Dann sehen wir seine Persönlichkeit und die haben wir beobachtet. Und jetzt, Jesus erteilt ihm wertvolle Lektionen. Jesus erteilt dem Petrus wertvolle Lektionen. Diese Lektionen wollen wir uns einmal anschauen. Eine Lektion haben wir zum Beispiel schon erwähnt. Der Petrus, der will auf dem Wasser gehen. Ja, er will auf dem Wasser gehen und wir lesen das in Matthäus 14. Jesus sagt zu ihm, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich, ich gehe unter, ich brauche Hilfe, ich brauche Rettung. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Was hat Petrus hier gelernt in dieser Situation? Jesus hätte auch genauso gut sagen können, Petrus, bleib mal lieber am Boot, also das wird nicht gut ausgehen. Nein, Jesus war es wichtig, dass der Petrus kommt, dass er es probiert, dass er es erlebt. Und das, was Petrus hier lernen konnte, ist, wenn Jesus es befiehlt, wenn Jesus dir den Auftrag erteilt und sagt, komm, dann kannst du sogar über Wasser gehen. Das ist doch genial. Wie viele Aufgaben gibt es im Reich Gottes, wo wir sagen würden, das mache ich niemals. Aber wenn Jesus sagt, komm, dann kannst du sogar über Wasser gehen. Das hat Petrus gelernt. Das hat er verstanden. Das hat er erlebt. Jesus ist Herr über Elemente der Natur, über das ganze Universum. Dann hat Petrus gelernt, wenn man auf Jesus blickt, den Fokus nicht verliert, wenn man ihn im Zentrum behält, dann verlierst du nicht den Boden unter den Füßen. Ein ganz wichtiges Prinzip. Behalt Jesus im Blick und du wirst sicher stehen. Du verlierst nicht den Boden unter den Füßen. Du wirst sicher stehen können. Und was Petrus auch gelernt hat, wenn man zu Jesus schreit und sagt, du, es tut mir leid, ich brauche Hilfe, jetzt hier. Jesus hilft sogleich. Nicht immer verstehen wir die Hilfe, nicht immer sehen wir sie. Aber Jesus hilft, und zwar, so wie wir hier gelesen haben, sogleich. Es war nämlich notwendig, dass Petrus geholfen wird. Und er steckte seine Hand aus und half ihm. Glauben und Vertrauen sind hier die tragenden Elemente. Glauben und Vertrauen auf Jesus trägt dich. Trägt dich, genauso wie Petrus es gelernt hat. So dürfen es auch wir lernen. Bei einer anderen Lektion wurde Petrus herabgesetzt. Der wurde regelrecht gedemütigt. Einmal so, das ist dein Platz, hier bleibst du. Er war gerade richtig in Fahrt. Er hatte Jesus als den Sohn Gottes gewürdigt und Jesus gab ihm das Zeugnis, dass in ihm etwas Göttliches wirkt. Das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. In dir wirkt etwas Göttliches. In dir wirkt was ganz Besonderes. Dann aber erzählt Jesus etwas davon, dass er verworfen, dass er leiden wird müssen, dass er sterben wird müssen, dass er wieder auferstehen muss. Das erzählt er dann alles. Und dann, Petrus nimmt ihn beiseite, belehrt ihn, Herr, das geschehe dir nicht. Und dann die Worte von Jesus in Markus 8, Vers 33. Da sagt Jesus, oder wendet sich um zu den Jüngern, sah seine Jünger an, die vielleicht etwas abseits gewesen ist, vielleicht aber ihn noch hören konnten, wir wissen es nicht, und ermahnt den Petrus ernstlich, ohne ihn anzuschauen und spricht zu ihm, weiche von mir, Satan. Hat er nicht so gesagt, glaube ich nicht. Aber damit ihr einfach merkt, wie man sich dann gefühlt ist. Also Jesus schaut von ihm weg, sucht nicht den Blickkontakt zu ihm, weiche von mir, Satan. Du willst nicht das, was göttlich ist, sondern das Menschliche suchst du. So eine Abfuhr muss man erst einmal verarbeiten. So ein Dämpfer muss man erst einmal schlucken. Und ich denke, das war ein gewaltiger Schlag für ihn. Erst wirkt etwas Göttliches in Petrus und jetzt bezeichnet Jesus ihn als Satan. und sagt, weiche von mir, geh weg von mir, du willst nicht das, was göttlich ist. Was hat Petrus hier gelernt? Was hat er hier verstanden? Erstens wird er wahrscheinlich sehr deutlich gespürt haben, dass Jesus den Hochmütigen widersteht. Gott und Jesus widersteht den Hochmütigen. Und er war in diesem Moment zu hochmütig. Er hat sich zu weit erhoben. Er hat quasi mit Jesus auf Augenhöhe sprechen wollen. Und da Gott widersteht den Hochmütigen. Gott wendet sich ab von den Hochmütigen. Er sucht nicht oder kann mit Hochmut nicht umgehen. Oder umgehen insofern, dass er nicht umgehen will damit. Dann hat er auch verstanden und gelernt, dass Göttliches und Teuflisches sehr nahe beieinander sind. Und gerade in unserer Zunge, in dem, was wir sagen. Und wir sollten uns immer wieder die Frage stellen, und das sollte sich auch Petrus, von wem wirst du gerade geritten? Wer steuert dich gerade? Der Teufel oder der Heilige Geist? Das hat Petrus gerade verstanden. Das hat er gemerkt, dass das sehr, sehr nah beieinander liegt. Und das gerade beim Reden. Und dann hat er auch verstanden, Gott denkt nicht menschlich. Gott denkt nicht menschlich. Gottes Plan ist kein Plan eines Menschen. Und manchmal geht der Plan Gottes über Leiden. Und manchmal geht der Plan Gottes über Krankheit. Und manchmal geht der Plan Gottes über den Tod. Aber der Plan Gottes, und das ist ein ganz wichtiger Trost für alle unsere Geschwister, die das jetzt erleben mussten, die jemanden leiden sehen mussten, die jemanden sterben sehen mussten, der Plan Gottes geht über die Auferstehung. Ein ganz wichtiges Prinzip. Und ganz wichtig auch für einen kleinen Enkel oder einen kleinen Sohn, den kleinen Ben, wo wir miterleben mussten, dass er nicht weitergelebt hat. Dieser kleine Ben wird auferstehen. Gottes Plan geht mit seinen Kindern immer über die Auferstehung. Sie werden es alle erleben. Sie werden es alle erleben dürfen. Kurze Zeit später erhält Petrus die nächste Lektion. Er war bestimmt ganz schön geknickt nach diesem Ereignis, nach dieser quasi Wegschieben von Jesus. Wer will schon als Satan bezeichnet werden? Vielleicht erwartete er, dass Jesus jetzt Abstand zu ihm nehmen wird, dass er enttäuscht war von ihm. Vielleicht, dass, ja, jetzt ist es vorbei. Jetzt bin ich nicht mehr im inneren Zirkel von den Jüngern Jesu. Aber da lesen wir in Markus 9, ab Vers 2, nach 6 Tagen, also 6 Tagen hat Jesus ihn da irgendwo vielleicht alleine gelassen, aber nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes quasi den inneren Zirkel mit sich. Und das ist schön, wie es hier steht. Er nimmt sie alleine beiseite. Können wir uns noch erinnern? Petrus nahm den Jesus, komm mal mit, ich habe da was für dich. Also Jesus, du hast dich vertan, das geschehe dir nur nicht. Und jetzt macht das Jesus genauso. Er nimmt ihn beiseite. Er nimmt ihn beiseite und er möchte ihm etwas zeigen. Etwas Wichtiges zeigen. Etwas Besonderes zeigen. Etwas, was nur 4 Personen quasi miterleben dürfen. 3 Jünger und Jesus. Er nimmt ihn beiseite auf einen hohen Berg. Und jetzt führt Jesus den Petrus beiseite, um etwas zu zeigen. Und er wurde vor ihnen verklärt, lesen wir dort. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Etwas Einmaliges, etwas absolut Beeindruckendes darf der gleiche Petrus sehen, den Jesus vor einigen Tagen als Satan bezeichnet hat. Jesus teilt es explizit mit Petrus, diese wunderbare Herrlichkeit. Was lernt der Petrus hier? Welche Lektion hat Jesus ihm hier erteilt? Erstens, Jesus ist nicht nachtragend. Jesus ist nicht nachtragend, man kann ihn nicht enttäuschen. Jesus ist nicht nachtragend, man kann ihn nicht enttäuschen. Und Jesus verfolgt weiter ein besonderes Ziel mit ihm. Jesus hat ihm gleich zu Anfang gesagt, das ist der Felsen und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ich habe ein Ziel mit dir und dieses Ziel will Jesus nach wie vor erreichen. Dann war Petrus wieder einmal etwas voreilig und Jesus erteilt ihm einen Unterricht und ich glaube, weil die Zeit vorgeschrieben ist, werde ich die Matthäus 17 Stelle einmal ausklammern und komme eigentlich zu der letzten und der wichtigsten Lektion in Johannes 21 ab Vers 1. In dieser Situation hat Petrus auf ganzer Linie versagt. Wir kennen diese Geschichte, die Situation. Er hat nicht Wort gehalten, er hat Jesus 3-mal verleugnet, hat dabei geschworen, dass er ihn überhaupt nicht kennen würde. Und Jesus hat das alles mitbekommen. Er hat das alles mitgehört, miterlebt. Er hat das sogar vorher schon gewusst. Und jetzt müsste Jesus doch endgültig enttäuscht von Petrus sein. Spätestens jetzt müsste er sagen, auf diesem Felsen kann ich meine Gemeinde nicht bauen. Der ist viel zu wackelig. Wie soll das denn funktionieren? Da bricht doch alles zusammen, wenn der so unbeständig ist. Und wie geht Jesus damit um? Wie holt er seinen Diener wieder aus diesem Loch? Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was wir hier beobachten dürfen. Petrus ist ganz tief gefallen. Und Jesus holt ihn da wieder raus und stellt ihn wieder auf einen sicheren Stand. Und wir schauen uns diese Geschichte, diese Begebenheit an. Ich möchte mit euch diese 17 Verse lesen, das fasst es ganz gut zusammen. Und dann mache ich auch Schluss, ich verspreche ich euch. Also wir sind gleich am Ende. Also Vers 1, Jesus offenbart sich den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Vers 2, es waren beisammen Simon Petrus, Thomas, Nathanael, die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger. Insgesamt waren das 8 Personen, die hier zusammen waren. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Und hier merken wir, Petrus ist wieder immer noch Anführer. Egal, wie er so ist, aber er ist immer noch Anführer. Er geht vor und die anderen folgen ihm. Sie sind das so gewohnt. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts, Déjà-vu. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein, haben wir nicht. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus. Ich weiß nicht, wie sie dazu kommen, auf irgendeinen Fremden zu hören, aber wahrscheinlich waren sie so verzweifelt, dass sie es trotzdem gemacht haben. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Und ich weiß nicht, warum Petrus das nicht gemerkt hat. Vielleicht war er so komplett abwesend. Vielleicht war er immer noch traumatisiert von den letzten Erlebnissen, von allem, was er bis jetzt erlebt hat, in der letzten Zeit erlebt hat. Und dann lesen wir weiter, als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sein Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht weit vom Land, ca. 100 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun an das Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Und Jesus spricht zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Und Simon Petrus stieg hinein, alleine anscheinend, und zog das Netz auf das Land, voll großer Fische, 153. Das sind bestimmt um die 100 Kilo gewesen sein oder 80 Kilogramm. Und obwohl das viele waren, zerriss das Netz nicht. Also wir merken, Petrus war ein starker Mann. Weiter, Vers 12, Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war, dass es Jesus war. Ein Feuer, Fische auf dem Grill, Fische auf dem Feuer, über dem Feuer und Stille. Keiner wagt etwas zu sagen. Da kommt Jesus und nimmt das Brot, gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus seine Jünger offenbarte, nachdem er aus dem Toten auferweckt war. Als sie nun gefrühstückt hatten, fertig waren mit dem Essen, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Sie sitzen alle darum herum. All diese Jünger. Und Jesus spricht nur zu Petrus und alle hören das mit. Petrus, liebst du mich mehr als all die anderen? Und Petrus antwortet dann, ja, Herr, du weißt es. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Und wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm. Und vielleicht war eine Pause dazwischen und wieder haben alle geschwiegen. Vielleicht hat er es sofort gemacht. Und wiederum spricht Jesus zu Petrus und sagt, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Und er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt es. Und Jesus sagt zu ihm, hüte meine Schafe. Und dann entsteht wieder eine peinliche Stille, so stelle ich mir das vor. Und Jesus fragt wieder mit denselben Worten, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Und jetzt wird das etwas anders. Dann wird Petrus traurig, dass er ihn zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du weißt alles. Du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Was hat Jesus mit ihm erreicht? Was hat Petrus hier gelernt? Erstens, Jesus suchte aktiv die Gemeinschaft mit Petrus. Er ist dahin gegangen, wo Petrus ist. Dann, Jesus hat Petrus dort abgeholt, wo er sich gerade befand. Er hat einiges wiederholt, um den größten Lerneffekt zu erzeugen. Er hat Petrus es wieder quasi erleben lassen mit diesen Fischen, dass er sich zurückerinnern wusste an die Anfangszeit. Und dann, Petrus verleugnete ihn dreimal, gab dreimal eine verleugnende, eine abwertende Antwort. Und Jesus fragt ihn dreimal ganz bewusst, liebst du mich? Er erteilt ihm dreimal einen Auftrag. Er sagt zu ihm dreimal hintereinander, weide meine Lämmer, Schafe und so weiter. Und alle Jünger bekommen es mit. Bekommen mit und erleben es, wie Jesus den Auftrag wieder seinem Jünger Petrus gibt, der ihn vor einigen Tagen erst in Anführungsstrichen so sehr enttäuscht haben konnte. Und Petrus weiß jetzt, er versteht jetzt, Jesus gibt ihn nicht auf. Jesus gibt ihn nicht auf. Er hält an seinem Ziel fest. Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Nach wie vor. Und Jesus weiß alles. Er kennt das Herz von Petrus. Er weiß um die Liebe, die in Petrus ist. Und ich möchte mit uns nur noch kurz wiederholen, Jesus begegnet dir. Er sucht dich. Er will mit dir Gemeinschaft. Er ruft dich, folge mir nach, sei bei mir. Das will Jesus. Er ruft dich zu ihm und du kannst auch heute noch zu ihm kommen. Dann Jesus kennt deine Persönlichkeit, deine Stärken und deine Schwächen und er will dich gebrauchen, so wie du bist. Nur die Sünde, die will er herausschälen. Die Sünde, von der will er dich befreien. Jesus wird dir wertvolle Lektionen erteilen, dir mehrere Dinge und immer wieder beibringen. Aber Jesus wird dich niemals aufgeben. Lass dich von ihm ausbilden, geh in seine Schule, lass dich von ihm gebrauchen. Gott segne dich dabei. Amen.